5 Tassen täglich. Der Tchibo Podcast.
Also erstmal sind sie natürlich im Kommen, aber nicht nur im Kommen, sie sind auch schon ganz lange da. Wanderarbeiterin, Pflückerin sicherlich auch, aber was ich auch spannend finde, ist, dass man wirklich mehr und mehr Selbstständigkeit sieht und auch mehr Möglichkeiten kulturell für die Frauen, sich dann auch wirklich stark zu machen.
In der Mitte des amerikanischen Kontinents liegt Guatemala. Da machen wir heute einen Hörausflug hin. Guatemala, das ist Urwald, Dschungel, Regenwald, aktive Vulkane, über 40 Meter hohe Wasserfälle, endlose, unberührte, dunkle Sandstrände an der Pazifikküste und himmelblaues Wasser an der Karibikseite. Dazu spektakuläre Maya-Ruinen und natürlich Jaguare, Brüllaffen und überall die buntesten Papageien. Ich bin Ralf Potzus und ihr merkt schon, ich krieg mich nicht mehr ein, weil ich ein Fan von Naturwundern bin. Und Guatemala bietet davon einige. Aber die Naturwunder, die rücken heute in den Hintergrund. Reisen ans andere Ende der Welt sind ja gerade auch nicht so empfehlenswert. Danke Corona! Deswegen möchte ich euch jetzt gerne einen Mann vorstellen, der sowieso durch diese ganze Naturpracht hindurchguckt, weil er in Guatemala was ganz anderes bewundert. Den Kaffee. Und obwohl ich gleich mein Mikrofon weiterreiche an Erik Brockholz, sind wie in der letzten Folge beim Tchibo-Podcast wieder die Frauen im Mittelpunkt. Dazu dann gleich mehr. Jetzt erstmal hallo Erik.
Moin.
Ja, Erik, dich gibt's gleich dreimal. Der Magdeburger, der ist Röstmeister, Barista und Fachberater. Er lebt also quasi Kaffee. Angeblich läuft auch Kaffee durch deine Venen. Deine Mission lautet Zeit für guten Kaffee. Wie viel Zeit verbringst du denn so mit Kaffee?
Ich würde sagen 24 Stunden täglich, also 7 Tage die Woche Kaffee pur. Du hast schon recht, also da fließt ganz, ganz, ganz viel Koffein durch meine Venen und von daher habe ich gar keine Zeit zum Schlafen.
Ja, immer wach, der Mann.
Immer.
Du bist ganz schön rumgekommen in der Welt. Bei deiner Lehre zum Koch warst du am Tegernsee. Dann wurde vor 15 Jahren in Hamburg bei einem Besuch eines befreundeten Röstmeisters deine Kaffeeleidenschaft geweckt. Und nach der Rösterausbildung im Hamburger Kaffeehaus Die Rösterei hast du den Globus umrundet. Du warst auf Kaffeeplantagen in Südamerika oder für das schwarze Gold in Neapel. Doch in der Kaffeehauptstadt Hamburg bist du jetzt fest verwurzelt, das auch schon einige Jahre. Da hast du bis letztes Jahr das Traditionsunternehmen Kaffeerösterei Burg geleitet.
Absolut, vollkommen richtig. Tegernsee war korrekt, Röstmeister in Hamburg war korrekt da. Vorher kannte ich auch nur noch Cappuccino, wie man das kennt, als Filterkaffee mit Schlagsahne. Da habe ich jetzt richtig mal damals dann kennengelernt, wie man Kaffee genießt. Und ich war immer auf der Suche nach dem perfekten Kaffee, absolut.
In behutsamer Handarbeit wählst du die Bohnen aus, röstest den Rohkaffee und zelebrierst die rituelle Zubereitung mit traditionellen Brühmethoden. Zweimal wurdest du bereits für den besten Filterkaffee Deutschlands ausgezeichnet und du warst auch Vizemeister der alljährlichen deutschen Röstmeisterschaft. Ja, ich trinke einfach Kaffee und du lebst den als Religion. 2019 hast du deine eigene Marke Kaffeebruder gegründet und führst seit einigen Jahren Kaffeeseminare in der Hamburger Speicherstadt unter dem Brand Kaffeebruder durch. Dein Motto: Du kommst mit Ahnung und gehst mit Wissen.
Absolut.
Das klingt interessant. Wie machst du das denn dann?
Dass du mit Ahnung kommst und mit Wissen gehst?
Ja.
Kaffee ist das meistgetrunkene Getränk in Deutschland. Also die Bayern behaupten ja was anderes, aber das stimmt nicht. Und ich erkläre den Leuten eigentlich wirklich, wie es richtig geht, worauf sie achten müssen. Und man hat ja von ganz vielen Sachen Ahnung, aber bei uns ist wirklich so, danach, nach den Seminaren, haben sie das absolute Wissen.
Ich glaube, jetzt hat jeder geschnallt, dass du der absolute Kaffee-Checker bist und darum gibt's auch ab sofort bei 5 Tassen täglich Special-Folgen mit dir als Kaffee-Nerd. Ihr lernt Erik weiter kennen. Ja, und ich verziehe mich jetzt mal hier zum Kaffeeautomaten. Also, ja, viel Spaß!
Danke dir, danke dir. Ich bin Erik Brockholz. Ich bin Kaffeeexperte aus Leidenschaft. Was heißt das? Ich beschäftige mich täglich 24 Stunden mit dem braunen Gold. Ich bin Röster, röste seit 15 Jahren Kaffee, das heißt grüne Bohnen zu braunen Bohnen und filtere wahnsinnig gerne Kaffee. Das ganze Thema fasziniert mich und damit möchten wir euch mit auf eine Reise nehmen in dieses wunderschöne Gebräu. Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen und darüber muss man sprechen. Warum? Wo kommt der Kaffee überhaupt her? Wie wird Kaffee angebaut? Was trinkst du da eigentlich jeden Morgen in deiner Tasse? Nachhaltigkeit, großes Thema. Klimawandel, Massenmarkt, dritte Welle, passt das überhaupt zusammen? Ganz viele Sachen möchten wir in diesem Podcast klären. Frauen im Kaffeebusiness, ist das ein großes Thema? Es gibt verschiedene Anbauländer auf dieser Welt, logischerweise. Wie sind da überhaupt die Arbeitsbedingungen? All das sind ganz, ganz wichtige Themen, die ich mit euch zusammen in diesem Podcast durchsprechen möchte. Mit Experten, mit Anfängern, mit Kaffeeliebhabern, mit Kaffeebegeisterten. Einfach dein Bewusstsein für guten Kaffee stärken und dich ungefiltert einfach in diese Welt des Kaffees eintauchen lassen. Mal eben nachgeschenkt, ab jetzt als Special-Folgen des 5 Tassen täglich Podcast von Tchibo. Wir haben ganz, ganz viele Themen und heute zum Beispiel Frauen und Kaffee. Passt das überhaupt? Gibt es Frauen in diesem Kaffee-Business? Kennt man Frauen im Kaffee-Business? Und darüber wollen wir heute sprechen. Denn Kaffee ist kein reines Männergeschäft. Rund um den Erdball bauen auch Farmerinnen Kaffee an. Im größten und kleinen Stil. Ihnen gemein ist, dass die große Leidenschaft und Weitsicht mitbringen. Also die Mädels bringen große Leidenschaft und Weitsicht mit. Allerdings auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Ne, Frauen haben ja meistens mehr den Biss und die Leidenschaft. Ich weiß, viele Männer würden dir sagen, was redet der da? Ist aber so. Aber auch in anderen Jobs rund um den Kaffee gibt es reichlich Frauenpower, denn sogenannte Coffee Communities werden oft von Frauen geleitet und natürlich haben auch bei sozialer Arbeit in den Kaffeeländern Frauen die Hosen an. Wir sprechen heute mit 2 toughen Coffee Ladies, die jeder auf ihre Art dafür sorgt, dass wir unser liebstes Getränk mit gutem Gewissen genießen dürfen. Willkommen Rena aus Hamburg und Christa aus Guatemala.
Hello.
Wobei im Studio bei mir ist nur Rena Eddix. Sie ist Kaffee-Nachhaltigkeitsexpertin durch und durch und sorgt bei Tchibo für...
Ich bin Teil des sogenannten Teams für Corporate Responsibility, also Neudeutsch Unternehmensverantwortung. Das Team hat eine durchaus stolze Größe und wir haben das große Glück, dass wir in einem sehr kleinen, dezidierten Team tatsächlich uns auf das Thema Kaffee konzentrieren dürfen. Und da bin ich eine der Managerinnen, die sich unter anderem um den Aufbau eines regionalen Ansatzes kümmert und aber auch darüber hinaus dafür sorgt, dass die Kommunikation innerhalb des Sektors weiter am Laufen gehalten wird. Das heißt, durchaus auch mit anderen Röstunternehmen spricht, mit Handelsunternehmen spricht, aber auch mit Regierungsorganisationen, mit NGOs, allen, die das Thema Nachhaltigkeit im Kaffee halt am Herzen liegt.
Cool, herzlich willkommen, sehr schön.
Danke dir, Erik, es freut mich.
Rena, wie sieht dein Job genau aus? Was machst du so tagtäglich? Wann fängst du morgens an?
Vor 9 bin ich meistens nicht zu gebrauchen.
Okay.
Nein, es hängt immer davon ab, in welchem Land man natürlich gerade täglich ist.
Ja.
Wenn man viele Schnittstellen mit Vietnam hat, geht es ein bisschen früher los. Wenn man viele Schnittstellen mit Lateinamerika hat, wird es ein bisschen später nach hinten raus. Das ist natürlich auch da eine Frage, mit meinen eigenen Ressourcen nachhaltig umzugehen.
Das verstehe ich. Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mit Vietnam telefonierst als Beispiel oder Calls, wie funktioniert das Telefon oder ist das Skype oder wie muss man sich das vorstellen?
Alles durch die Bank weg. Wir telefonieren, wir nutzen Skype, wir nutzen auch andere Programme, je nachdem, wer gerade mit am Tisch sitzen muss oder Tisch sitzen möchte.
Okay.
Aber geben uns natürlich schon Mühe, dass wir jeweils die Gespräche so planen, dass nicht jemand mitten in der Nacht dafür aufstehen muss oder wach bleiben muss.
Und dann sprichst du mit Kaffeebauern, über was tauscht ihr euch da aus?
Es gilt immer jeweils für die spezifischen Regionen den richtigen Ansatz zu finden. Wir haben natürlich pro Land unterschiedlich große Herausforderungen.
Mhm.
Das kann Umweltschutz sein, je nachdem wie etabliert und gut entwickelt ein jeweiliges Land bereits ist, was Infrastruktur angeht, wie stabil die Politik ist beispielsweise, wie gut die Anbindung an Gesundheitssysteme sind oder an andere Notwendigkeiten, die einen guten Lebensstandard für die Coffee Community sicherstellen können.
Mhm.
Und darauf basierend wählen wir aus, welchen Projektansatz wir wirklich dann der Region wählen. Ob es eine Projektintervention ist, dass wir wirklich ganz tief reingehen und beispielsweise solche Kitas aufbauen.
Mhm.
Oder ob wir sagen, wir möchten eigentlich einen regionalen, langfristig orientierten Ansatz aufbauen, der sicherstellt, dass wir eine nachhaltigere Kaffeeproduktion in der Zukunft gewährleisten können. Das geht aber nur Schritt für Schritt mit den Parteien vor Ort. Das heißt, wir haben Repräsentanten vor Ort, wir haben natürlich unsere Lieferanten vor Ort. Es gibt auch regen Austausch mit den NGOs vor Ort und dann tasten wir uns langsam ran. Welche Maßnahme macht wirklich Mehrwert für die Bauern, ohne dass sie beispielsweise von der Rentabilität her aus dem Markt geschossen werden?
sind zwei schöne Ansätze natürlich. Einmal das Stichwort Langlebigkeit. Ne? Also ihr setzt natürlich da nicht auf kurzen Ertrag, sondern schon Langlebigkeit des Projekts auf jeden Fall. Ne? Und man denkt ja so typisch, so eine kleine Kaffeebauern, da braucht man dann auf jeden Fall, baut man dann eine Schule und alles ist gut. Ganz im Gegenteil, da gehört noch viel, viel mehr dazu. Ne?
Korrekt. Also gerade dieses Beispiel Schulanbau muss man sich immer vor Augen führen. Man kann natürlich die finanziellen Mittel relativ schnell auf die Wege bringen, um eine Schule zu bauen. Diese Schule wird aber langfristig nicht in Betrieb sein, wenn man sich nicht vor Ort auch wirklich mit den Municipalities, also den Gemeinden, zusammensetzt und schaut, wie können wir denn sicherstellen, dass beispielsweise auch die Lehrkräfte vor Ort im Einsatz sind. Ich habe da ein Beispiel, was mal passiert ist, dass in einem lateinamerikanischen Land nicht auf die Ethnien geachtet wurde und es wurde eine Schule in einem Bereich gebaut, wo Kinder von unterschiedlichen Stämmen, die sich aber nicht gut untereinander verstanden haben, gemeinsam eine Schule besuchen sollten und die Eltern haben sich schlichtweg geweigert, diese Kinder dorthin zu schicken. Das ist natürlich genau so ein Beispiel für ein Projekt, was man eigentlich vermeiden möchte. Beziehungsweise im Sache des Lernens kann man es gerne machen, aber idealerweise durchdenkt man sich solche Komponenten vorher.
Das ist ja eine riesen Herausforderung, wenn man das so ein bisschen hört. Mit welchen Punkten geht ihr ran? Also sucht ihr euch jetzt eure Plantage, ich sag jetzt mal Guatemala oder Costa Rica und sagt, was kann man da jetzt sozial noch verändern? Wie kann man Nachhaltigkeit besser leben? Oder wie geht ihr an die jeweiligen Ansätze?
Das ist eine sehr gute Frage. Also idealerweise hat man natürlich alle umfassenden Informationen über das jeweilige Land vorliegen und kann dann darauf basierend eine gute Entscheidung treffen. Die Realität sieht leider nicht immer ganz genauso aus. Grundsätzlich wird sehr viel Kaffees von sogenannten Kleinbauern angebaut. Das heißt, die Wirtschaft mit sehr, sehr wenig Landfläche, durchschnittlich von 0,5 bis 2 Hektar. In Brasilien ist es ein bisschen mehr, da wissen wir, da gibt es auch größere Kaffeefelder. Das heißt, so diese Zusammenarbeit mit Plantagen ist eigentlich eher die Ausnahme als die Regel. Und man muss sich erstmal überlegen, was für Maßnahmen sind wirklich für die Bauern beispielsweise hilfreich, um den Ertrag zu steigern oder um eine bessere Qualität zu produzieren. Wie können sie langfristig dafür sorgen? Kaffee ist ja eine mehrjährige Pflanze, die auch durchaus 3 Jahre braucht, bis sie zum ersten Mal wirklich einen Ertrag abwirft. Wie kann dafür gesorgt werden, dass sie ihre Kaffeebäume gleichbleibend ertragreich halten, sodass die Ernte konstant bleibt? Der Kaffeepreis an sich ist schon so volatil, dass wenn die Ernteerträge dann auch noch volatil dazu oder schwankend wären dazu, es sehr schwierig ist für die Kaffeefamilie wirklich profitabel zu wirtschaften.
Ab wann oder ab was für einer Größe ist das für euch interessant? Also wenn man sagt, okay, es gibt ja kleine Kooperativen, die jetzt, ich sag jetzt mal 200 Sack im Jahr herstellen, das ist mit Sicherheit ja nicht so interessant für euch. Ab welcher Größe ist das, wo man sagt, ja, da lohnt es sich, auch die Nachhaltigkeit, den Ertrag dann zu erwirtschaften?
Ja, da kommst du auf eine interessante Grundfrage zu sprechen. Die Frage ist natürlich, was heißt denn für uns die Relevanz? Wir probieren da nicht so sehr in Volumen zu denken, sondern eher in Wirkung. Wie können wir wirklich vor Ort die größtmögliche Wirkung erzeugen und wo haben wir als Firma Chibo einen Hebel, der für uns sinnvoll erscheint? Grundsätzlich machen wir da überhaupt keine Unterschiede, ob es ein Kleinfarmer ist oder super. Ein Großbauer, sondern grundsätzlich gilt immer, wie ist der bestmögliche Zugang für uns? Wo können wir wirklich vor Ort die Strukturen schaffen, dass wir langfristig auch Möglichkeiten haben, mit den Farmern zusammenzuarbeiten und auch so auszuschließen, dass wir irgendwelche Projekte entwickeln, die komplett an den Interessenten oder an den Interessen der Communities vorbeigehen.
Weil ich glaube natürlich, dass es dann auch sowas wie Neid entstehen kann, ne? Wenn der eine, ich sag mal, die eine Farm wird gefördert und die Nachbarfarm, nö, die lassen wir jetzt mal links liegen, weil halt nicht ausreichend Ertrag da ist.
Ne? Ja gut, wir wählen natürlich nicht aus, mit wem wir zusammenarbeiten, in einer Art und Weise, dass du bist nicht ertragreich genug, mit dir arbeiten wir nicht, sondern eher in der Sinne von wir wissen, in der Region gibt es das und das Problem, was können wir eigentlich tun, um zu unterstützen?
Cool.
Also nicht nur im Sinne von, was können wir kurzfristig für Projekte finanzieren, sondern wie können wir wirklich langfristig dort auch einen Zugang finden.
Super, das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Wo warst du denn schon überall auf dieser Welt?
Soll ich das jetzt wirklich alles aufzählen?
Ja, oder andersrum, deine faszinierendsten Kaffeeländer für dich, wo du sagst, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass das so cooler ist.
Also ich muss sagen, grundsätzlich meine ersten Reisen in die Kaffeeländer haben mich sehr, sehr inspiriert. Das allererste war Tansania in 2011, direkt an die Hänge des Kilimanjaros. So als friesisches Urgewächs ist das natürlich eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte, wenn man zum ersten Mal in die Tropen abtaucht und diese Biodiversität kennenlernt.
Unsere Hörer wissen ja noch gar nicht, wo du geboren bist, wenn du sagst, oh, das friesisches Urgewächs, wo kommst du denn her?
Ich bin tatsächlich im beschaulichen Oldenburg groß geworden.
Okay.
In einer eigentlich noch nicht Friesland zugehörigen Stadt, aber durchaus vor den Toren Frieslands. Meine Familie kommt allerdings aus dem Bereich und insofern fühle ich mich kulturell durchaus dort verankert.
Und du bist in einer Teedynastie groß geworden oder durfte man dann schon Kaffee trinken?
Nein, es wurde auch schon Kaffee erlaubt. Wir sind sehr fortschrittliche Menschen.
Sehr schön.
Denkt man nicht so, aber ist tatsächlich so.
Das hört sich doch gut an. Aber jetzt wieder zurück. Lieblingsland, also Tansania war das eine, wegen Kilimanjaro, wegen der Landschaft natürlich und weil es wahrscheinlich auch das erste Mal war.
Und weil es das erste Mal wirklich in Berührung mit der Kaffeepflanze war. Ich habe vorher schon lange mit dem Bereich zusammengearbeitet und viel darüber gelesen, in der Theorie kennengelernt, aber okay. Es war das erste Mal wirklich, wo man die rote Kirsche da mal am Baum betrachten durfte, wobei ich glaube, es war gar nicht zur Erntezeit, sondern schon ein bisschen früher. Und ein anderes Land, was mich sehr, sehr inspiriert, ist tatsächlich Costa Rica. Es hat einen vergleichbar kleinen Anteil an der Erdoberfläche, aber einen extrem hohen Anteil an der Biodiversität, also ein absoluter Hotspot. Mhm. Ralf hat vorhin über Naturwunder geschwärmt. Ja. Ich kann ihn da nur absolut drin begleiten.
Okay.
Ist von der Nachhaltigkeitsperspektive eigentlich schon relativ etabliert im Vergleich zu vielen anderen Kaffee-Ursprungsländern, aber ich durfte es einmal besuchen und ich fand es sehr, sehr schön und inspirierend dort.
Was fandst du am schlimmsten, was du vor Ort jemals gesehen hast? Egal, ob das jetzt Kaffee war oder den Umgang mit Kaffee hattest du, wo du sagst, oh mein Gott, das muss ich ändern, weil du bist ja, du trittst ja wirklich für das Thema Nachhaltigkeit an, das spürt man ja. Die Frage ist, was hat dich da so bewegt oder gab es so ein Erlebnis, wo du sagst, okay, das fand ich jetzt richtig uncool?
Also ich probiere das nicht so einzuordnen. Ich hatte einmal ein Erlebnis, es war in einem afrikanischen Ursprungsland, wo ich vorher schon gehört habe, dass die politische Agenda ein großes Interesse daran hatte, den Kaffeeertrag zu steigern. Und dort wurde sich lokal ausgedacht, hey, das wäre doch total gut, wenn wir einfach alle Bauern für Umme mit Kaffeebäumchen versorgen würden, weil so ja automatisch der Ertrag steigen wird. Leider wurde da wieder nicht gut durchdacht und im Nachhinein wurden die ganzen Kaffeesetzlinge auf den Marktplatz innerhalb der Dörfer gestreut zur heißesten Mittagszeit und es dauerte natürlich nicht besonders lange, bis diese armen kleinen Pflänzchen wieder abgestorben waren. Das heißt, die Mortalitätsrate, die Anzahl der Kaffeepflanzen tatsächlich im Land gelandet ist, war so gering. Für mich eigentlich schade, weil eigentlich eine gute Idee, aber leider nicht durchdacht und ich finde, sowas sollte eigentlich vermieden werden.
Mhm. Wenn du in so Ländern warst, wie zum Beispiel Mexiko, Guatemala, Kolumbien, wie weit bist du da auch mit der Kriminalität zurechtgekommen? Weil Guatemala ist ja auch ein sehr armes Land.
Mhm.
Ne? Und wie weit ist das auch auf der Kaffeeplantage zu spüren oder ist es überhaupt zu spüren?
Also für mich, das ist natürlich jetzt meine ganz eigene subjektive Wahrnehmung, ist das Thema ich möchte jetzt ungern Gewalt sagen, aber die Verschiedenheit einfach für den Vergleich, wenn man irgendwo in Hamburg sich auf der Straße bewegt oder generell Deutschland ein funktionierendes Justizsystem hat, eine funktionierende Polizei, ist die Wahrnehmung von der Sicherheit einfach eine komplett andere. Für mich fühlt es sich immer so ein bisschen an, als würde man unter einem Schirm laufen. Und es ist wirklich omnipräsent, dass Menschen sich unsicher fühlen, dass Menschen sich nicht trauen, offen zu kommunizieren. Was eigentlich sehr, sehr schade ist, weil gerade Guatemala auch so ein wunderschönes, farbenreiches Land ist. Man kann sich mal gar nicht so richtig vorstellen, wie es sein kann, dass Menschen in einem System leben und geboren wurden, wo sie es nicht für selbstverständlich halten, dass sie sich darauf verlassen können, dass wenn sie festgenommen werden, nicht zu Unrecht verurteilt werden beispielsweise. Oder dass sie nicht mal eben so ins Krankenhaus gehen können und die Medikamente da sind. Das ist etwas, was man sich immer sehr, sehr vor Augen führen sollte, wie ich finde, weil wir sind da sehr, sehr privilegiert hier.
Super. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Frauen, die Rolle der Frau im Kaffee-Business. Sind Frauen jetzt im Kommen oder wie hast du das kennengelernt? Gibt es viele Farmerinnen oder sind auch Frauen zum Beispiel sehr viel am Kaffee pflücken? Sind das Wanderarbeiterinnen? Was ist da so? Sind Frauen überhaupt in diesem Business repräsentant?
Also erstmal sind sie natürlich im Kommen, aber nicht nur im Kommen, sie sind auch schon ganz lange da. Wanderarbeiterin, Pflückerin sicherlich auch. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass man wirklich mehr und mehr Selbstständigkeit sieht und auch mehr Möglichkeiten kulturell für die Frauen, sich dann auch wirklich stark zu machen. Ich selber habe da in meinem Berufsleben schon die Erfahrung gesammelt, wenn man sich das Thema Stärkung der Frau in beispielsweise Pharmakooperativen vornimmt und vor Ort wirklich dadurch dann auch Unterschiede gemacht werden, dass auf einmal zufälligerweise die Buchhaltung sehr viel zuverlässiger ist und die Ersparnisse der Gruppe viel besser sind. Das spricht sich auch sehr schnell rum. Und
auf das einmal, heißt, Frauen können besser mit dem Geld umgehen als wir Männer.
Was hast du jetzt gesagt?
Ja, 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 natürlich. Darum hatte meine Mutter immer die Haushaltskasse, ist schon klar.
Ich denke einfach, da liegt auch viel bei der Verantwortung mit, dass die Frau einfach da von der Rolle her auch diejenige ist, die langfristig für die Familie sorgt. Mhm. Und langfristig dafür sorgt, dass Geld für Grundversorgung wie Wasser, wie Nahrung, aber auch Ausbildung vorhanden bleibt. Mhm. Und das ist etwas, was sich dann natürlich klar auch im professionellen Setup wie in Pharmakooperativen durchaus bezahlt macht.
Das heißt, vor Ort taffe Frauen im Kaffee-Business. Wie sieht es hier in Deutschland aus? Also ich selber komme ja aus der Rösterszene und da ist es so wie in der Küche eigentlich. Man sieht zwar ab und zu mal ein Mädel am, ich bin ja gelernter Koch, ich kann das sagen. Also da sieht man ab und zu mal ein Mädel am Herd, aber zum Schluss in der Gastronomie selber im Restaurant sind 80% Männer. Ne? Jetzt gehen wir mal zum Röster. Ich röste seit 15 Jahren Kaffee und kenne vielleicht 6 Mädels, die rösten. Mhm. Also persönlich, vielleicht gibt es natürlich noch viel, viel mehr, aber was hast du für eine Erfahrung vom Kaffeeumgang, vom Rohkaffee-Einkauf bis zum Röster oder kennst du eine Rösterin?
Nein, tatsächlich nicht. Guter Punkt. Also zumindest fällt mir jetzt auch keine ein. Sollte ich eine in meinem Umfeld haben und ihr hört das jetzt, es tut mir leid, es ist nicht persönlich gemeint. Ich denke aber gerade die anderen Rollen entlang der Wertschöpfungskette, die du gerade angesprochen hast, so Stichwort Rohkaffee-Einkauf, aber auch die weitere Aufbereitung danach, da sehe ich durchaus eine Veränderung. Also als ich angefangen habe, das war jetzt vor ungefähr 12 Jahren, war sozusagen diese Positionen waren hauptsächlich männlich besetzt. Jetzt inzwischen sehe ich durchaus starke Frauen, die in diese Rollen nachdrängen. Nicht nur auf der Seite des Einkaufs, aber auch auf der Seite beispielsweise von Nachhaltigkeitsmanagement global. Und ich denke auch unsere eigene Direktorin Nanda Bergstein und überhaupt das große Team bei uns, wo auch sehr viele taffe Frauen sind, bricht auch durchaus eine starke Lanze dafür.
So, willkommen Christa aus Guatemala.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wie spät ist es jetzt bei euch gerade?
20:09, ja.
Also das heißt am frühen Morgen.
Genau.
Wie geht es dir?
Danke, gut.
Hast du schon Kaffee getrunken?
Ich trinke gerade eine Tasse Kaffee.
Wie hast du zubereitet?
Wir trinken fast immer nur Filterkaffee.
Nur Filterkaffee.
Ja.
Und auch aus Guatemala oder kommt der woanders her?
Na bitte.
Das ist natürlich eine Fangfrage, ganz klar. Sehr schön.
Ja, selbstverständlich aus Guatemala und zwar aus Huehuetenango, wo wir unsere Projekte haben.
Super. Wir wollen und wir unterhalten uns ja heute über ganz starke Frauen. Eine haben wir schon gehört, nämlich die Rena. Und die ist ja auch bei uns und ihr kennt euch ja auch.
Ja.
Hola, Christa.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Tú? ¿Todo
bien? Muy bien, muy bien, muy bien.
Ihr habt ja verschiedene Projekte. Was machst du eigentlich, wenn du heute jetzt, unterhältst du dich ja uns gerade mit uns, aber wenn du nach deinem Kaffee zur Arbeit gehst, wie sieht da dein Tag aus? Was machst du?
Zurzeit ist es leider ein bisschen schwer, in die Projekte zu fahren wegen Corona.
Okay.
Und leider müssen wir viel hier in der Stadt bleiben, aber ansonsten würden wir die Projekte besuchen. Wir haben Projekte nicht nur in Huehuetenango mit Chivo, sondern in anderen Orten von Guatemala und das nimmt viel Zeit.
Mhm. Und du bist ja bei Coffee Care. Was ist das? Was macht ihr da bei Coffee Care?
Coffee Care ist ein Non-Profit Organization und das wurde in 2004 gegründet bei Unitrade. Die sind eine Kaffee-Exporter. Und wir versuchen, das Leben von den Kaffeefarmern zu verbessern, überall in Guatemala oder am meisten, wo wir Kaffee kaufen.
Okay, also das heißt, ihr unterstützt täglich in eurer täglichen Arbeit die Kaffeefarmen?
Genau.
Okay. Und ihr arbeitet ja auch mit Chibo zusammen. Wie sieht da die Zusammenarbeit mit Chibo aus?
Mit Chibo arbeiten wir seit 10 Jahren zusammen.
Ist ja schon eine lange Zeit, ja?
Ja, eine sehr lange Zeit. Und wir sind fast wie eine Familie, würde ich sagen. Super. Ich glaube, dass wir Werte zusammen haben, die wichtig für Kofike und Chibo sind. Und wir haben eine super Beziehung.
Was sind das für Werte, über die du gerade sprichst?
Ich würde sagen, zum Beispiel Respekt. Das ist nicht einfach, aber Guatemala, und ich kann das nicht mit anderen Ländern vergleichen, aber in Guatemala zum Beispiel, wir haben mehr als 20 verschiedene Maya-Gruppen zum Beispiel. Okay. Und wir haben verschiedene Sprachen, Kultur. Und das Chibo sehr, wie sagt man, respectful.
Ja.
Davon ist, das werten wir, weil normalerweise kommen Firma von den USA und die erwarten, dass wir, wie sie uns verhalten, und das geht nicht. Und ich glaube, Chibo wirklich schätzt das.
Okay. Also sie schätzt auch eure Arbeit vor Ort und redet euch nicht rein sozusagen. Habe ich das richtig verstanden? Jetzt bist du ja eine starke Persönlichkeit, eine Frau vor Ort, die das Ganze macht. Wie reagieren die Männer da drauf auf dich so als Chefin sozusagen in Anführungszeichen?
Am Anfang vielleicht war das nicht so leicht, aber ja. Immer wieder gibt es in Guatemala mehrere Frauen in wichtige Positionen oder in Jobs, auch in Kaffeeländern. Also jetzt ist es leichter.
Okay. Ihr arbeitet ja viel mit Coffee Communities. Was versteht man darunter? Wie kann man sich das vorstellen?
Die Coffee Communities, sie schauen sehr, also wunderschön aus. Mhm. Es gibt viel Natur.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du weißt, aber Kaffee braucht Schatten und deswegen gibt es auch viele Bäume und also sehr schön schaut es aus. Leider sind die Communities dort ziemlich arm und sie sind von Kaffee abhängig. Das heißt, das ist manchmal das einzige Einkommen, das sie haben.
Ja. Du hast ja gerade gesagt, das sind auch andere Bäume. Muss ich mir das so vorstellen, dass das so eine Art Mischkultur ist, dass da noch Avocado-Bäume sind oder Bananenbäume und sowas dann?
Am meisten Avocado, manchmal Bananen, aber
Höre ich da gerade Vögel im Hintergrund? Das ist ja sowas von romantisch.
Und ich bin in der Mitte der Stadt.
Sehr schön, Hammer, toll. Und werden die auch, also diese Coffee Communities, werden die auch von Frauen geleitet?
Ich würde nicht sagen, dass sie schon geleitet sind von Frauen.
Okay.
Aber es gibt immer mehrere Frauen, die auch Kaffee bauen und sie sind mehr ökonomisch aktiv.
Ja, okay.
Und in der Vergangenheit war das nicht so.
Und jetzt gerade in Zeiten Corona, du hast es ja kurz angesprochen, ist das natürlich relativ schwierig, auch da auf die Bedürfnisse einzugehen. Was ist denn deine größte oder eure größte Herausforderung?
In Guatemala darf man, oder zumindest bis letzte Woche, dürften wir nicht von unserer Stadt wegfahren.
Mhm.
Und wie du weißt, also wir sitzen hier in Guatemala Stadt, aber unsere Projekte sind 8 Stunden weg von hier.
Okay.
Und viel Technologie gibt es bei diesen Coffee Communities nicht. Und wir haben ein bisschen die Verbindung, we lost it.
Verloren.
Ja, wir verloren. Haben es verloren. Mhm. Ein bisschen. Das war eine Herausforderung, aber wir haben es geschafft und jetzt haben sie auch ein Corona-Paket bekommen mit Lebensmitteln und damit sie eine bessere Zeit haben können. Zurzeit gibt es nicht viel Arbeit, die Erntezeit ist jetzt schon aus und also sie haben kein Einkommen. Und für uns war es wichtig, dass sie nicht alleine und ohne Hilfe bleiben.
Und das heißt, jetzt dürft ihr wieder hinfahren, weil du gesagt hattest, bis letzte Woche dürft ihr sie jetzt dürft ihr sie wieder besuchen.
Ja, super. Jetzt fängt es langsam an.
Okay, und haben die auch das gut überstanden, das ganze Thema, oder ist es wirklich schon sehr einschneidend, das Thema Corona bei euch?
Wie gesagt, das ist überall anders. In der Stadt gibt es eine mehr Informationen zum Beispiel, aber in unserer Community ist nicht so viel, und deswegen haben wir auch so Pamphleten gemacht mit Erklärungen, sodass sie besser verstehen könnten, was Corona hieß und wie man sich verhalten sollte. Mhm. Aber ja.
Christa, du hast ja zusammen mit Chibo die ersten Kitas für Kaffeefarmer und Erntehelfer in Guatemala und Honduras aufgebaut. Das Ziel war ja, Kinderarbeit zu vermeiden. Sie laufen jetzt ein paar Jahre. Was lief gut und was lief schlecht, deiner Meinung nach?
Es gibt verschiedene Arten von Kitas. Es gibt Kitas zum Beispiel innerhalb von privaten Fincas, von privaten Farms. Und sie laufen besser als die Kitas in der Mitte von einer Coffee-Community zum Beispiel. Wir haben schon gefunden, dass es schon es ist anders, wenn man der Besitzer von der Finca auf die Kitas aufpasst und da er auch ein bisschen mehr Geld dafür hat. Mhm. Und also das lief gut und sie laufen überhaupt nicht schlecht. Also es gibt immer positive Ergebnisse, aber zum Beispiel in Santa Barbara, wo wir momentan mehr arbeiten, wenn wir verschiedene Kitas machen müssen, weil so wie sie originell aufgebaut waren, es geht nicht mehr. Mhm. Es gibt niemanden, der wirklich verantwortlich ist, und wir versuchen, dass die Kitas nicht abhängig von Coffee Care oder von Chivo sind, sondern dass sie wirklich die Communities empowered sind, um das alleine zu machen.
Dass sie autark sozusagen funktionieren und keine andere Hilfe brauchen.
Genau.
Du hattest ja gerade gesagt, Erntezeit ist vorbei, ne? Also jetzt ist wieder alles normal und die Kaffeefamilien außerhalb der Ernte verdienen ja nichts. Und da hast du ein sogenanntes Projekt ins Leben gerufen, ja? Was passiert da in diesem Projekt, was du da ins Leben gerufen hast?
Du meinst die Bracelet Project?
Ja, ganz genau, von diesem Projekt spreche ich.
Ja, das war eine Idee, einen Beruf zu finden, die Frauen zu Hause machen können, weil also auch wegen dieser Kultur, Frauen dürfen nicht so oft, also nicht zu Hause sein, sie müssen immer auf die Kinder aufpassen, und mit einem Bracelet haben wir gefunden, dass sie könnten schon zu Hause bleiben und auch arbeiten. Und wir versuchen jetzt, die Bracelets zu verkaufen.
Sehr gut. Übrigens, die Armbänder gibt es ab Herbst bei Chibo dann zu kaufen. Wir freuen uns, dass wir da wirklich tolle Sachen unterstützen können. Also von daher super, super, vielen, vielen Dank. Rena, hast du noch eine tolle Frage an deine Kollegin,
An meine Partnerin vor Ort, meinst du?
Deine Partnerin vor Ort, ganz genau.
Ich überlege gerade, ich finde das ganz schön, was Christa vorhin angesprochen hat zum Thema, was ist eigentlich eine Coffee-Community? Weil frei übersetzt würde man, glaube ich, sagen, es ist sozusagen eine Kaffeegemeinschaft. Aber die sind natürlich auch in allen Regionen, in allen Ländern immer sehr unterschiedlich. Man muss sich das immer sehr divers vorstellen. Und gerade ist es deshalb auch so wichtig, dass man vor Ort zuverlässige Partner hat, wie in diesem Fall Christa, die doch einen sehr, sehr guten Job macht, uns da auch eng vernetzt zu halten, um wirklich zu verstehen, wo wird am besten angesetzt.
Ja, super. Christa, ich habe natürlich noch eine Frage. Geht heute um ganz starke Frauen, aber ich bin ja ein Mann und jetzt muss ich auch mal eine Männerfrage stellen. Ich hoffe, du entschuldigst du. Ich weiß, dass du gerne Fußball spielst.
Ja.
Ist das richtig?
Früher, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich ein bisschen zu alt, aber ich habe 15 Jahre lang Fußball gespielt.
War Guatemala jemals bei einer Weltmeisterschaft dabei? Ich weiß das nicht.
Ob ich bei
sondern die Mannschaft Guatemala. Es war ja
Argentinien,
Uruguay, aber Guatemala nicht. Okay, alles klar.
Leider nicht, noch nicht.
Aber dann drücken wir die Daumen, dass Guatemala bald dabei ist. Ich finde es toll, dass es dich gibt, dass du so Sachen machst, wie du das machst, finde ich ganz toll.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Noch eine abschließende Frage. Auf welche drei Dinge könntest du niemals verzichten?
Ich würde sagen, gute Musik, grüne Äpfel und Wein.
Weißwein oder Rotwein?
Rotwein.
Okay, alles klar. Und was macht dich froh, außer Wein?
Ja, wenn ich wirklich 8 Stunden schlafen kann. Und ja,
das glaube ich dir.
Und Eis.
Eis? Also Ice Cream?
Ice Cream, ja.
Dann würde ich sagen, liebe Grüße nach Guatemala. Oder hast du noch was, Rena?
Nö, ich glaube, an dieser Seite bin ich auch erstmal okay.
Super. Dann sagen wir lieben, lieben Dank. Vielen Dank, danke, dass du uns zugeschaltet warst. Lieben Gruß nach Guatemala. Grüß alle, die wir kennen, die Rena natürlich kennt. Und ich weiß nur, Kaffee aus Guatemala ist der Hammer. Ne?
Also, gut.
Liebe Grüße.
Gracias.
Keep on the good work.
Ciao.
Danke.
Adios.
Adios.
So, eine Frage habe ich natürlich noch. Starke Frauen sollen ja immer so ein bisschen kratzbürstig sein. Stimmt das oder ist das Mythos?
Natürlich, du hast eigentlich recht. Dass du noch, Glück, dass du noch nicht blutest zu diesem Zeitpunkt. Und okay, dass wir hier nur zu zweit in der Kabine
okay,
sitzen.
Okay, alles gut.
Nein, also, ja, stimmt, die Vermutung ist schnell da. Also ich glaube, dass eine starke Frau auch gerne mal mit unumgänglich assoziiert wird.
Ich denke, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich denke da immer an Teufel trägt Prada, diesen berühmten Film.
Ja, genau.
Da denke ich immer, ey, so eine Frau, ne, das ist ja Wahnsinn. Wenn ich die als Chefin hätte, die würde ich ja, da würde ich nicht lange aushalten.
Ja, wobei sich bei der Dame bei mir auch die Frage stellt, was ist das Umfeld? Warum muss sie so sein, um irgendwie auf die Position zu kommen? Das muss man sich natürlich immer auch fragen, ne?
Ja, stimmt.
Schließt so ein bisschen mit dem an, was wir vorhin schon kurz als Thema hatten. Mhm. Was macht eine Frau stark? Oder was muss eine Frau machen, um stark zu wirken und stark zu sein? Mhm. Ich kann ein paar Beispiele aus meinem persönlichen Umfeld bringen, die ich total tough und stark finde. Das erste ist eine gute Freundin von mir namens Ina Wengcik. Sie hat ganz, ganz lange die Niederlassung von der Hanserneuerung in der Stiftung in Tansania geleitet als Deutsche, also dort vor Ort, sich wirklich auch kulturell ein super Standing aufgebaut, sich aber auch in dieser dennoch mitunter etwas männerlastigen Welt sehr gut profiliert und hervorgearbeitet mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Auch dort vor Ort wirklich die Pharma erreicht. Jetzt hat sie kürzlich diese Position verlassen und arbeitet nun für Starbucks in einer sehr globalen Head of Agronomy Position und wird dort ihr eigenes Portfolio selber weiter ausbauen, was für mich ein super Beispiel dafür ist, dass auch in der Männerdomäne Kaffee Frauen es mitunter sehr weit schaffen können.
Ja, das hört sich schon mal gut an. Super.
Ein anderes Beispiel, ich glaube, die Dame kennst du auch, Sina Stemmler.
Klar kenne ich die Sina, habe ich meinen ersten Rohkaffee gekauft.
Schau mal einer an. Mhm. Wusstest du auch, dass sie damals, als ihre Ausbildung gemacht hat, die erste weibliche Azubine überhaupt in dieser Firma war?
Nee, wusste ich nicht.
Sieh mal einer an. Heute inzwischen ist sie Managing Director von einem kleinen Trading House namens Mercon in Amsterdam. Bevor sie die Verantwortung für diese Rolle übernommen hat, hat sie für die Firma bereits in Barcelona gearbeitet und wie ich finde, führt sie nun mit wirklich viel Biss und Eleganz ihr Team. Und ihr Sustainability Director, zu Deutsch Nachhaltigkeitsdirektor, ist zufälligerweise auch mein Co-Vorsitz im Sustainability Committee von der European Coffee Federation.
Wahnsinn, ja, die Sina kenne ich auch, super toughes Mädel. Wie man sieht, tolle Karriere schon hingelegt, super.
Und ein drittes Beispiel, das schließt auch ganz gut den Kreis mit Guatemala als Kaffee-Ursprungsland. Als ich dort einmal hingereist bin, bin ich auch in einer Region gewesen, auch in der Region von Huehuetenango, der Kaffeeregion, die Christa gerade schon angesprochen hat. Und Kaffeeanbau war dort ursprünglich eigentlich eine reine Männerdomäne, weil man unterscheidet da ja immer zwischen der Pflanze, die du oder das Produkt, was du verkaufen kannst, das Produkt, was dich selber ernährt. Und die Produkte, die du verkaufen kannst, sind gerne mal die Männerdomäne. Mhm. Die Männer, also der Kaffeeanbau war dort aber so wenig rentabel, dass die Männer sich alle in Jobs als Wanderarbeiter weiter entfernen mussten von den Familien, sind teilweise in Nicaragua, in Honduras, wo auch immer gerade die Arbeit ist, sind insofern lange nicht bei ihren Familien. Und die Damen sind mit den Kindern und sie haben eine große Tradition von viel Nachwuchs in dieser Region, sind sie dann mitunter monatelang alleine und auf sich selbst angewiesen. Mhm. Und dann haben die Frauen angefangen, selber wieder Kaffee anzubauen. Und zwar so gut, dass sie tatsächlich profitabel waren nach einer Zeit.
Cool.
Einfach nur, weil sich auch gezeigt hat, dass sie selber sehr wissbegierig und lernbegierig waren und auch wirklich die Hilfe, die sie angeboten bekommen haben. Es gibt ja viel Unterstützung. Mhm. Wie schneide ich meinen Kaffeebaum so, dass er nächstes Jahr 3 Kirschen mehr hat, mal frei übersetzt. Das ist dort vor Ort sehr gut angekommen. Und die junge Frau, die ich kennengelernt habe, war zu dem Zeitpunkt 24. Sie hatte bereits eine junge Tochter. Die hat sie allerdings verloren, weil sie so weit abgeschieden waren, dass die Tochter einer einfachen Lungeninfektion verstorben ist. Es gab leider nicht schnell genug medikamentöse Unterstützung. Sie brauchten über 6 Stunden bis zum Krankenhaus. Einfache Antibiotika waren dort nicht vorrätig, weil die dann in anderen Teilen des Landes etwas vorrätiger gewesen wären. Das kleine Mädchen ist also bedauerlicherweise verstorben. Die junge Frau jedoch hat sich davon eher nochmal den Rücken stärken lassen, hat sich erstmal selber Spanisch beigebracht. Normalerweise ist die Muttersprache in der Region Quiché, also nicht unbedingt von denen in die Hand gelegt oder in die Wiege gelegt worden. Und hat sich dort wirklich als eine dieser Community Leaders inzwischen aufgebaut und lernt inzwischen sogar Englisch.
Hammer, super. Da sieht man, dass es doch taffe Frauen gibt da draußen, die sich für ganz, ganz tolle Projekte einsetzen auf dieser Welt.
Klingst du überrascht?
Nee, gar nicht überrascht, weil ich ja wirklich, wie gesagt, auch einige kenne, ja, und heute 2 Frauen dazu kennenlernen durfte. Also von daher überhaupt nicht überrascht. Danke, ich habe natürlich noch eine Frage, was das Thema Kaffee angeht. Wenn du Kaffee trinkst, bist du eher Filter- oder Siebträger? Also eher Espresso- oder Filterkaffee?
Das wäre eine unerwartete Frage. Definitiv Filterkaffee, aber auch definitiv gerne mit einem Schuss Milch. Außer natürlich, wenn man direkt Kaffee verkostet. Da wird es natürlich pur genossen.
Okay, bist du eher der helle oder dunkle? Also eher fruchtig oder erdig-schokoladig?
Erdig-schokoladig.
Lokal oder Weltenbummler? Wo bist du zu Hause?
Also ich bin in Hamburg zu Hause oder in Norddeutschland grundsätzlich. Ich bummle auch gern durch die Welt, aber ich habe ein ganz, ganz großes Herz für meine Heimat. Und ich muss auch sagen, die letzten Monate haben uns auch allen wieder gut vor Augen geführt. Es muss ja nicht immer die weite Ferne sein. Hier zu Hause ist es auch sehr schön.
Absolut. Abschließende Frage, wenn du jetzt noch eine Kaffeetasse oder einen Kaffeebecher designen dürftest, welcher Slogan dürfte da draufstehen bei dir?
Coffee is my cardio.
Cool.
Ja. Ich muss dabei einen ganz großen Credit an einen guten Freund von mir in der Schweiz aussprechen, der selber auch Kaffee liebt und wir haben gestern ein bisschen gebrainstormt.
Also liebe Grüße an den Freund. Das war's von unserer Seite. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich heute 2 taffe Frauen hier in unserem Podcast hatte und ja, bis bald beim Zuhören.
Danke dir,
Schön,
Erik.
Schön, dass du da warst.
Ebenso.
Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Und vielen Dank an meine Gäste, die Rena hier im Studio und Christa aus Guatemala. Ich bin Erik Brockholz, euer Kaffeebruder aus Hamburg.
Vielen Dank, Röstmeister und Barista Erik Brockholz. Es wird weitere Kaffee-Specials mit ihm geben. Freut euch drauf. Und wir haben heute Beeindruckendes von starken Frauen gehört in einem faszinierenden Land. Liebe Grüße nach Guatemala. Mehr starke Frauen gibt's auch in der Podcast-Folge Corona als Chance, Frauen im New Work. Die Professorin Manuela Rousseau und die Chibu-Personalchefin Anke Herrmann, die diskutieren da über die Möglichkeiten, wie Frauen und Männer zusammen den Beruf und Familie am besten meistern können. Das war's für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast geht in die Sommerpause. Genug Hörstoff von 5 Tassen täglich gibt's ja mittlerweile. Hört dann gerne in die 15 bisherigen Folgen rein. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt eine Mail an podcast@chibo.de. Ich bin Ralf Potzus und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
5 Tassen täglich. Der Chibo-Podcast.